So, alle, die bei mir im Hauskreis sind, denen fällt jetzt der Bock um, weil sie wissen, wir machen wieder weiter. Der Henrik, dieser penetrante Typ. Es nervt, immer über die gleichen Sachen zu sprechen. Ja. Wir haben uns die Frage gestellt, wir haben im Visionstag, als wir hier alle zusammengesessen haben, uns gefragt, okay, wer sind wir als Gemeinde, was ist unsere DNA? Und dann haben wir zum Glück ja diese Empfehlung bekommen von diesem Professor Bartholomä, der diese Studie gemacht hat in Deutschland, die Gemeinden überprüft hat und festgestellt hat, okay, das sind so die 5 Merkmale, die er herausgefunden hat, warum eine Gemeinde gesund ist, warum sie wächst, warum sie stark ist. Und das Erste, was er geschrieben hat, war, in der Gemeinde ist der Wunsch, dass Menschen zum Glauben finden vorhanden. Also die Menschen, die in dieser Gemeinde sind, die wünschen sich, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Und dann, also manchmal finde ich es echt ätzend, wenn ich dann was mache und dann merke ich, okay, kommt genau das raus, was ich erwartet habe. Dann habe ich im Hauskreis haben wir uns gefragt, ja, wie ist denn das bei dir? Mit deinem Wunsch in deinem Herzen, hast du den Wunsch in deinem Herzen, dass andere Menschen zum Glauben kommen? Und das dauerte keine 2 Minuten, haben wir darüber diskutiert, wie man missioniert. Wie man mit anderen Menschen darüber spricht. Wir waren ganz schnell bei der Frage, okay, wollen die überhaupt noch zuhören? Wie spricht man die an, dass sie nicht direkt abgenervt sind? Wie steckt man all die Enttäuschungen weg, wenn man jemanden angesprochen hat und man kriegt so eine Ablehnung? Plötzlich waren wir da. Ganz schnell waren wir bei Punkt 2 oder 3 oder 4. So diesen Wunsch im Herzen zu fühlen, das zu besprechen und sich das zu fragen, irgendwie fällt uns das schwer, oder? Weil das ist ja was, das kann ich nicht so abgeben. Ne? Das ist das andere, naja, da kann man mal so, ne, so als Gemeinde, so gemeinsam und so. Dabei ist ja diese goldene Regel, alle heißt in der Regel keiner. Also wenn wir in der Gruppe sagen, das müssen alle tun, dann macht es in der Regel keiner. Ich muss mich ja schon mit mir selbst beschäftigen. Und dann muss ich mich fragen, wie stehe ich wirklich zu dieser Frage? Ist das etwas, was mich antreibt, wenn ich samstags morgens hierher komme? Der hat das ja bewusst an Platz 1 stand das. Die Regel Nummer 1. In der Gemeinde ist grundsätzlich der Wunsch da, dass Menschen zu Jesus führen. Gut, jetzt könnte man sich da auch rauswinden und so Tendenzen gab es auch bei uns im Hauskreis, dass man so sagen konnte, ja gut, wenn das ja bei 80% der Leute da ist, dann reicht das doch schon. Dann passiert doch schon eine ganze Menge in der Gemeinde. Dann ist die Gemeinde doch schon richtig gut. Wenn ich sowas sage, dann sage ich eigentlich, naja, und dann kann ich doch locker zu den 20% gehören. Dann bin ich doch raus und dann funktioniert das trotzdem. Und die Gemeinde wird schon wachsen und es wird schon gut. Das Problem ist bei jeder Gemeinde. Das Problem ist bei jeder Gruppe. Bei jeder Familie. Immer dann, wenn Menschen zusammen sind. Das, was wirklich die Einzelne im Herzen trägt, das macht dann am Ende die Gruppe in der Gesamtheit aus. Auf Dauer kannst du dich nicht verstecken. Und auf Dauer kann eine Gruppe sich nicht davon lösen. Wenn Einzelne sagen, ja, da gehöre ich ja auch dazu, aber ich muss ja nicht das machen, was alle machen. Merkt doch keiner, dass ich da anders drauf bin. Ich weiß nicht, vielleicht stehen diese Sendschreiben in der Offenbarung. Übrigens, der Professor Bartholomä, der sagte ja auch, denn ein Teil ist ja oder ein wichtiger Punkt einer wachsenden Gemeinde ist, dass man die kleinen Dinge nicht verachtet. Ich zeige euch das mal. Ah je. Okay, das Deck bleibt. Ne, in kleinen Dingen anfangen. Und dann verwies er auf Offenbarung 3. Da stehen diese Sendschreiben an die verschiedenen Gemeinden. Und Vers 7 und 8 erwähnte er, dass es steht, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Hört sich jetzt kompliziert, dann erkläre ich euch gleich. Aber der Gemeinde sagte, also hier spricht Jesus an die Gemeinden, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür dir gegeben, die niemand wieder schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft. Also du hast wenig Kraft. Und, könnt auch sagen, aber, hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Fragen wir uns, was ist der Schlüssel? Fragen wir uns ja oft, oder? Wir suchen nach dem Schlüssel. Heute Morgen, als wir hier reingekommen sind, haben wir nach dem Schlüssel gesucht. Ne? Und dann standen wir vor der Tür und mussten erst mal warten, bis man die Tür auf hat und so, bis man endlich reinkommt. Nervte. Ja? Macht man vielleicht noch einen dummen Spruch oder solche Sachen. Wir suchen ja immer nach dem Schlüssel. Und hier steht über Jesus, dass es der ist, der den Schlüssel Davids hat. Ich meine, was ist der Schlüssel Davids, habe ich mich gefragt. Was könnte der Schlüssel Davids sein? Die Hoffnung für alle macht es uns dann leichter. Doch die Assi war noch ganz schnell, hier hat die Elberfelder noch, ich eben noch entschieden. In der Hoffnung für alle ist schon übersetzt sozusagen. Hast du jetzt die Hoffnung für alle? Nee, zeig mal nicht. Assi, das macht es zu schnell. Da steht bei Schlüssel, der Schlüssel des Heils. Okay, da haben wir schon wieder erklärt, aber wir müssen selber gar nicht nachdenken. Wir müssen uns selber gar nicht mehr fragen, weil die Bücher machen es uns leicht. Aber hast du dich mal gefragt, was wohl der Schlüssel Davids ist? Bist ja schon eine Weile dabei jetzt. Könntest dich doch mal gefragt haben, oder? Mal in irgendeinem Lexikon geguckt oder so. Jetzt sagst du, ja, wusste ich mal. Als ich mich gefragt habe, habe ich so nachgedacht über diesen David und wie das so mit dem angefangen hat, diesem König David, diesem Jungen, der da Teil dieser großen Familie war und vielleicht am ersten Blick das unwichtigste Beispiel, das unwichtigste Glied, der am wenigsten beachtete. Und heute denken ja die meisten, also David gegen Goliath, das kennen ja sogar die Leute, die mit der Bibel gar nichts am Hut haben. Und dabei ist diese Geschichte mit dem David und dem Goliath so voller Kleinigkeiten, die uns den Schlüssel erklären, den Schlüssel zum Heil. Diese Geschichte geht ja los, dass erklärt wird, wer David eigentlich ist. Und er wird definiert, dass er der Sohn seines Vaters ist. Das beschreibt die Bibel. Damit fängt die Geschichte mit David und Goliath an. Dass die Bibel nochmal sagt, hier, da ist dieser David und das ist sein Vater. Es wird bestimmt, zu wem er gehört, in welche Familie er geboren worden ist. Und dann ist da dieser Riesenkonflikt. Da stehen sich diese beiden Heere gegenüber auf zwei verschiedenen Hügeln. In der Mitte ein Tal und auf der einen Seite sind die Philister und auf der anderen Seite sind die Israeliten. Und aus dem Heer der Philister tritt dieser unsägliche Goliath hervor. jeden Tag. Und schreit darüber zu den Israeliten, wer seid ihr schon, ihr Pfeifen? Da ist keiner unter euch, keiner, der sich traut, sich mir gegenüberzustellen und mit mir zu kämpfen. Und es ist auch so, die haben die Hose gestrichen voll, die Israeliten. Wenn die Bibel, du musst dir diese Geschichte mal durchlesen, das ist total witzig, auch so Kleinigkeiten wie morgens rennen die da mit Schreien auf den Berg, die Israeliten, so sagt es der Text, die schreien, ja, Kriegsgeschrei. Und dann stehen sie da und dann ist auf der anderen Seite das Volk der Philister und dann tritt dieser Goliath heraus und schon rennt die wieder weg. Das ist ja genauso wie ich, oder? Wie oft bin ich samstags hier und dann schreie ich für Gott. Und dann sage ich, das mache ich jetzt. Oder im Hauskreis erzähle ich, ja, und ich werde jetzt Andacht machen jeden Tag. Oder jetzt werde ich Gott vertrauen. Und da muss nur ein so ein Goliath da raustreten, aus der Menge gegenüber. Und schon habe ich die Hose gestrichen voll. Und dann bin ich so klein mit Hut. So klein. Und nichts mehr da. Und vielleicht bin ich dann so depressiv, wie es König Saul war, der eigentlich der Anführer da war. Das wissen wir in diesem Moment noch nicht so richtig, so geschichtlich. Dieser König Saul, wusste der schon wirklich, wer David war? Also er hätte ihn eigentlich kennen müssen, weil David war schon an seinem Hof und hat schon für ihn Lieder gesungen, damit er aus seinen Depressionen rauskommt. Aber anscheinend hat er den David noch nicht so wahrgenommen. Er wusste noch nicht so wirklich, wer ist das? So richtig klar scheint es ihm nicht gewesen zu sein. Und David war ja auch nicht ständig am Hof, sondern er ging dann auch immer wieder mal nach Hause und hütete die Schafe seines Vaters. Dann im Krieg mit den Philistern durfte er noch nicht mitmachen. Der war noch zu klein, nur die ältesten drei Brüder waren da. Und denen sollte er was bringen, was zu essen und was zu trinken. Der Vater sagt, komm, geh mal dahin, wir wissen überhaupt nicht, wie es denen geht. Geh da mal hin und bring denen mal das, was sie brauchen. Und David macht das. Geht dahin, kommt an. Und dann sieht er diesen Goliath, wie er Gott beleidigt. Wie er seinen Gott, mit dem er lebt, beleidigt. Und dann geht er zu den anderen und sagt, wer ist das? Was macht der da? Der fordert uns heraus. Was kriegt denn der, der sich traut, ihm gegenüberzutreten? Und dann erzählen ihm die anderen, wer sich traut, gegen Goliath zu kämpfen, der darf die Tochter des Königs heiraten. Also wie im Märchen, oder? Wie bei Grimm. Das Lustige an der Geschichte ist, dass sich da der David anscheinend gar nicht für interessiert. Vielleicht war er noch zu jung, oder ich weiß es nicht, aber ich meine, was ich, wenn man mir damals... Ich bin ja in der DDR aufgewachsen, wer war da ein Star? Ich weiß, dass alle um mich herum in meinem Alter, so als Jugendlicher, so wie ich mir vorstelle, wie halt David damals so war, da fanden alle Kathi Witt ganz toll, diese Eisprinzessin für die Jungen. Die Jungen kennen die gar nicht mehr wahrscheinlich. Alle waren verliebt in Katharina Witt. Ich fand die gar nicht so toll, aber das wäre was gewesen, also so als Angebot. Hätte mich schon interessiert, glaube ich. Hätte ich was für getan. David interessierte das gar nicht. Aber ist es nicht bei uns Menschen genauso manchmal, dass wir so im kirchlichen Rahmen so Belohnungen haben, wo wir uns eigentlich fragen sollten, was haben die da zu suchen? Mal ganz im Ernst, da wurde Gott beleidigt. der, um den es immer nur geht, bei allen Dingen für die Israeliten. Und dann war die Belohnung die Tochter des Königs? Mal im Ernst. Ja, kann man sich mit sehen lassen, mit der Tochter des Königs, dann ist man wer. Manchmal ist es doch bei uns genauso, oder? Wir haben so Werte in der Kirche, Werte in den Gemeinden, wo man sich fragen muss, dafür machen wir das? David müsste sich eigentlich fragen, ey Leute, ich durfte ja hier noch nicht mal mitmachen. Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal so, ja, so außen vor. Da ist so das Tolle, was so mit Glauben zu tun hat, aber das machen irgendwie alles immer die anderen. Die sind erfolgreich und da ist die Gemeinde und die wächst und da denkst du, ja, so dieser große Glaubenskrieg, der da kämpft in der Welt, aber die anderen, die machen das und da ist der Pastor und der macht die tollen Reden und da ist die Gemeinde, die sind für die Obdachlosen da und das ist alles so groß. Ja, und du bist zu Hause und hütest die Schafe. Und vielleicht kriegst du so eine Kleinigkeit mal als Aufgabe. Du sollst den anderen was bringen, was zu essen. Das ist so wie samstags morgens hier Kaffee kochen, oder Birgit? Ja. Ich muss nur Kaffee kochen. Die Birgit sagt, zum Glück muss ich die Predigt halten, aber das haben alle ihre Aufgaben. Aber manchmal fühlst du dich vielleicht so. So unbedeutend in dem, was du tust. So nebensächlich. Aber das war bei David nicht so. Der hat den Job gemacht, für den er vorgesehen war, in dem Moment. Wenn er dafür da war, am Hofe Saul zu singen, dann hat er das gemacht. Wenn er die Schafe hüten sollte für seinen Vater, dann hat er das gemacht. Und wenn es anstrengend war, so erzählt er es nämlich, weil David sagt dann, ja, pass mal auf, Leute, wenn ihr euch nicht traut, dann hau ich dem eins aufs Maul. Ich mach das. Ich kämpfe für Gott. Und dann kommen seine Brüder, die da in dem Heer sind und vielleicht eben noch gebrüllt haben und dann wieder weggerannt sind, sagen, ja, du bist, genau, du Großkotz. So sagen die das. Genau so. Du denkst doch nur, du könntest jetzt hier einen auf Dicken machen. Wer bist du denn? Du bist ein kleiner Hirte. Nichts hast du, nichts bist du. Du willst gegen Goliath kämpfen? Du willst dich doch nur wichtig machen. Und genau so läuft es manchmal auch bei uns in den Gemeinden. Vielleicht auch bei uns in unserer Gemeinde. Weißt du, da sind dann diese Dinge, für die man meint, dass es wichtig ist zu kämpfen, für die Tochter des Königs. Aber man hat sich eben dran gewöhnt. Man wird eben belohnt mit diesen Dingen dieser Welt. Und dann sagst du, aber Leute, darum geht's doch gar nicht. Wir müssen um das Wahre kämpfen. Um das, wo es wirklich drum geht, nämlich den Namen des Herrn zu verteidigen. Und was sagen die anderen? Du? Wer bist du schon? Was glaubst du, wer du bist? Wir haben Hierarchien hier. Hier haben die Männer das Sagen. Wer bist du schon als Frau? Was willst du? Was hast du schon zu melden? Irgendwie habe ich das Gefühl, das gehört dazu. Offensichtlich. Wenn man für das Richtige eintritt, dass andere einen dann runterziehen wollen. Der Gipfel ist ja, dass dann der König zu ihm sagt, du, hör mal, ja, aber wirklich, ey, du. Und dann sagt der David zu, na ja, Moment mal, ich weiß doch, wie es geht. Also, wenn ein Schaf sich gelöst hat von der Herde meines Vaters, ja, dann habe ich es geholt. Und wenn ein Löwe da war, der das Schaf reißen wollte, dann habe ich den Löwen bei den Haaren gepackt und habe ihn erschlagen. Und wenn ein Bär da war, dann erst recht. Der David hatte seine Erfahrung mit Gott gemacht. der wusste, Gott ist immer bei mir. Egal, wer mir gegenübertritt, ob es ein Löwe, ein Bär oder ein lächerlicher Philister ist. Wenn Gott mit mir geht und an meiner Seite ist, dann gewinne ich jeden Kampf. Jeden Kampf. Ich mache jetzt mal eine Klammer auf. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, dann würde ich noch ein paar andere Kleinigkeiten erwähnen aus dieser Geschichte. Ich muss dann gleich mal überspringen, aber schau es dir mal an. Da stehen dann noch so witzige Sachen wie das mit der Rüstung, die sie ihm anziehen wollen. Und der merkt, das hat gar nichts mit Gott zu tun. Das ist auch wieder diese weltlichen, menschlichen Dinge. Und wenn wir für Gott kämpfen, brauchen wir das alles gar nicht. Aber das Entscheidende von dem, was wir unbedingt jetzt und heute hier erwähnen müssen, ist die Tatsache, wie er nämlich den Bogen spannen kann von den Erfahrungen, die er gemacht hat, zu dem Moment jetzt, wo er steht und alle Augen auf ihn schauen. Wenn du Erfahrungen mit Gott gemacht hast, dann steht plötzlich dieser Goliath vor dir. Eine Situation, wo ich sage, wenn ich es übertrage auf mein Leben, hoffentlich tritt sie nie ein. Hoffentlich nicht. Weil wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, ob ich in meinem Leben jemals wirklich einen Löwen erschlagen habe, im Glaubenshinsicht. Weiß ich nicht. Da war nicht mal ein Teddybär dabei wahrscheinlich. Aber David schaut auf das, was er mit Gott erlebt hat, auf seine Beziehung zu Gott, auf die Beziehung zu diesem ewigen, großen Gott und sagt, was soll mir geschehen? Und weißt du, was die Bibel sagt? Und jetzt denk an den Goliath in deinem Leben, an das, was dich zusammenschrecken lässt, wenn du dir vorstellst, dass es vor dir stehen könnte. Die Geschichte sagt, und David rennt auf ihn zu. Er bleibt nicht stehen, aus lauter Mut, so wie ich das vielleicht hinbringen würde. Ich würde vielleicht 2 Schritte zurückgehen, nur 2 Schritte und wer fände mich schon toll. David sagt, ich weiß doch, was passiert, wenn Gott mit mir ist. Also rennt er zu auf den Goliath, er rennt auf ihn zu. Und jetzt stell dir vor, so würde dein Leben verlaufen. So würden die Dinge kommen, du siehst das. Du siehst, da kommt dieser Goliath auf dich zu, das, was dir Angst macht. Das, was dir Sorgen macht und du schreckst nicht zurück. Du machst nicht die Augen zu. Du brüllst nicht und rennst wieder weg. Wo die anderen einen Riesen sehen mit einem Schwert und einem Speer, der so groß ist wie ein Ast, sagt die Bibel. 7 Kilo schwer allein die Spitze des Speers. Wo die anderen diesen übermächtigen Goliath sehen, sieht David nur eine Zielscheibe. Und je größer, desto besser, weil er hat ein paar Steine aus dem Bach gesammelt. Und je größer der ist, umso besser kann er ihn treffen, oder? Wie logisch. Weil er weiß, was er tut. Und stellt euch vor, wir wären eine Gemeinde, die weiß, was sie tut. Stellt euch vor, wir wären Menschen, die wissen, was sie tun. Denen ein paar Kiesel reichen, die sie aus dem Bach sammeln. Weil Gott für uns kämpft. Und dann erschlägst du deinen Goliath mit seinem eigenen Schwert, so wie es David getan hat. Der hatte nicht mal ein eigenes Schwert. Der hat dem Goliath vorher gesagt, ich werde dich gleich erschlagen, und zwar mit deinem eigenen Schwert. So viel Mut wünsche ich mir in dem Moment meines Lebens, wo es schwer wird und wo es anstrengend wird. Da ich sage, ich werde dich gleich erschlagen mit deinem eigenen Schwert. Weil der Herr kämpft mit mir. Wir überspringen mal noch ein paar Sachen und wir wissen ja, dass es gut ausgeht. Die Philister rennen weg, das Lager wird geplündert und alle haben gewonnen. Und Saul fragt seinen ersten Offizier, wer ist denn der? Wer ist das? Wer ist das? Und der sagt, bei deinem Leben, Saul, ich weiß es nicht. Und dann endet der Text, wie er angefangen hat. Indem der Text sagt, der David ist der Sohn seines Vaters. Die Geschichte fängt damit an und sie hört damit auf. Und das ist der Schlüssel. Dass du weißt, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes. Und wenn man sich fragt, wer ist das? Und wenn die Leute über dich reden, wer ist das? Dann sollte jeder wissen, du bist ein Kind Gottes. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel David hat. Der öffnet und niemand wird schließen. Und schließt und niemand wird öffnen. Jesus sagt zu dir, der Jesus sagt das zu dir, der diesen Schlüssel in der Hand hält, den Schlüssel des Heils, der sagt, ich habe dir diese Tür aufgeschlossen. Und niemand wird diese Tür je wieder zuschließen. Du gehörst zu mir, du bist mein Kind. Ich habe diesen Schlüssel in der Hand. Und er sagt, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe dir die Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft. Und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Eine Gemeinde, die stark ist, die ein solches Schreiben von ihrem Herrn bekommt, ist die, die weiß, wer sie ist. Die Gemeinde, die weiß, zu wem sie gehört, welchen Namen sie trägt. Und was ihre Aufgabe ist, den Namen Jesu nicht zu verleugnen, zu erzählen, zu wem sie gehören, den Wunsch im Herzen trägt, dass andere zum Glauben finden, dass andere diesen Jesus kennenlernen, mit dem man jedem Goliath die Stirn bietet, und zwar jedem Goliath. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du den Schlüssel des Heils, den Schlüssel Davids in deiner Hand hältst. Und dass du uns diese Tür aufgeschlossen hast und dass wir hindurchgehen durften. Hab Dank, dass das unverrückbar ist. Dass keiner das mehr nehmen kann, der Hölle Pforten uns nichts anhaben können. Herr, hab Dank für deinen Brief an uns, in dem du uns daran erinnerst, dass wir zu dir gehören, dass wir deinen Namen tragen und dass wir uns für diesen Namen nicht schämen sollten. Herr, wir sind deine Kinder und wir gehören zu dir. Und bitte schenk uns den Mut, dass wir auf jeden Goliath zulaufen, und jedem Goliath erzählen, dass du unser Gott bist, und dass wir keine Angst haben. Nicht vor Bären, nicht vor Löwen, vor keinem Menschen und vor keiner Macht dieser Welt, weil du der König bist. Kein Saul, kein Herr, nicht die Kraft dieser Welt, sondern du öffnest die Tür und du hältst den Schlüssel in deiner Hand. Amen.